Berlin, 17. September 1992. Im Restaurant Mykonos in Berlin werden vier Oppositionspolitiker aus dem Iran am Rande der Tagung der Sozialistischen Internationalen SI von einem Killerkommando erschossen. Drei der Opfer waren Mitglieder der Demokratischen Partei Kurdistans im Iran. Darunter der Generalsekretär Sadr Sharafgandi, die sich zur Tagung der Sozialistischen Internationale in der Stadt aufhielten. Das vierte Opfer war der mit dreijähriger Unterbrechung seit 1968 in Berlin lebende Exil-Iraner Nurullah Dehkordi. Selbst politischer Flüchtling war Dehkordi seit langem als Sozialarbeiter in der Flüchtlingsarbeit aktiv. Als mutmaßlicher Auftraggeber steht der iranische Geheimagent Kazem Darabi gemeinsam mit vier Libanesen vor dem Berliner Kammergericht. Wer jedoch behauptet, die Teheraner Regierung habe etwas mit dem Mord an vier iranischen Oppositionellen in Berlin im September 1992 zu tun, sollte sich schämen, ereiferte sich der iranische Staatspräsident Rafsanjani in einem Zeitungsinterview. Eine große Lüge und Ergebnis negativer westlicher Propaganda sei es auch zu behaupten, der Iran habe versucht, auf die Bundesregierung Druck auszuüben, um eine Einstellung des Gerichtsverfahrens zu erreichen. Die Bundesanwaltschaft sieht das anders. Sie ermittelt gegen den iranischen Sicherheitsminister Ali Fallahian, Leiter des iranischen Geheimdienstes WAVAK, wegen Mordes. Die Beweisaufnahme im Mykonos-Prozess habe die Vermutung erhärtet, dass der Anschlag nachrichtendienstlich gesteuert war, sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde. Als Schaltzentralen für diese Übergriffe werden in einem internen Papier des Bundeskriminalamtes BKA die diplomatischen Vertretungen des Landes genannt. Hinter diesen Straftaten steht ein souveräner Staat mit der Gesamtheit seiner logistischen Möglichkeiten. So machen zum Beispiel die Nutzung von Auslandsvertretungen und die Möglichkeit des Missbrauches diplomatischer Immunität die Ergreifung der Täter nahezu unmöglich. Auch in einem Vermerk des Verfassungsschutzes, der im Berliner Kammergericht verlesen worden war, heißt es zu den Aktivitäten der iranischen Botschaft in Bonn: Beobachtung und Aufklärung von Versammlungen und Veranstaltungen, Demonstrationen, Lebensumständen einzelner Oppositioneller. Die Morde in Berlin stehen nicht allein da. Seit 1992 wurden auch in der Türkei eine Reihe von iranischen Dissidenten getötet. Sie alle gehörten der kurdischen Demokratischen Partei Irans an. Taha Kermani, Mohammad Qaderi und Bahram Azadifar. Auch die kurdischen Exilpolitiker Ghafur Hamzei und Abu Bakr Hedayati kamen ums Leben. Der erstere in Bagdad, der letztere im schwedischen Exil. In Berlin hat sich ein Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses mit den Sicherheitsmaßnahmen während der Konferenz der Sozialistischen Internationalen befasst. In seinem Abschlussbericht kommt der Ausschuss zu dem Ergebnis, dass konkreten Hinweisen für einen Anschlag nicht nachgegangen worden ist. So sei der spätere Attentäter Kazem Darabi, dessen Verbindungen zum iranischen Geheimdienst und zur militanten Gruppe Hezbollah bekannt waren, während der SI-Tagung völlig unbeobachtet geblieben. Ja, und zu dem Mykonos-Prozess wollen wir jetzt Teile von einem Interview mit Shohreh Badii, Witwe der erschossenen Nurullah Dehkordi. Dieses Interview wurde von Amnesty International geführt. Ja, gab es Drohungen gegen ihren Mann vor dem Attentat?
Die waren klug genug, nie direkte Drohungen auszusprechen. Aber aufgrund der zahlreichen Anschläge gegen iranische Oppositionelle im Ausland waren wir natürlich sehr vorsichtig. Wir haben uns die Post immer sehr genau angesehen. Und wir haben unserer Tochter verboten, alleine an den Briefkasten zu gehen. Wir haben mit der Gefahr gelebt, aber Nuri hat nicht damit gerechnet, öffentlich und auf so brutale Weise mitten in Deutschland umgebracht zu werden. Ich wurde in den Monaten zuvor von Angstgefühlen immer wieder überfallen, als hätte ich es geahnt. In dem Flüchtlingsheim, in dem er arbeitete, konnte jeder ein- und ausgehen. Ich konnte ihn nicht überreden, dass die Besucher an der Pforte kontrolliert wurden. Als Sozialarbeiter wollte er sich von den Flüchtlingen nicht abgrenzen. Ich kann mich verstecken, sagte er immer. Aber der iranische Geheimdienst wird mich sowieso finden, wenn er will.
Gingen die Drohungen gegen Sie als Nebenklägerin während der Verhandlungen weiter?
Nach dem Attentat waren die Herrschaften aus dem Iran so schamlos, monatelang bei mir anzurufen und mich zu belästigen, um zu zeigen, dass sie wussten, wo ich wohne. Auch andere Zeugen haben sie schikaniert. 2 Tage nach dem Mord gaben sie sich am Telefon als Bekannte aus und fragten, ob Nuri wirklich tot ist. Ein anderes Mal klingelte mitten in der Nacht das Telefon und am anderen Ende war nur Gelächter zu hören. Ich war gezwungen, eine Geheimnummer zu beantragen. Ich wusste, dass es für mich auch nicht ganz ungefährlich ist, aber ich wollte, dass es zu einer Verurteilung kommt. Nicht nur der Angeklagten, sondern auch des iranischen Regimes.
Wie beurteilen Sie den bisherigen Prozessverlauf?
Es hat mich viel Zeit und Kraft gekostet. Dennoch habe ich das Gefühl gehabt, dass sowohl der vorsitzende Richter als auch der Staatsanwalt ihr Bestes tun, um den Ablauf des Mordes und die Hintermänner ans Licht der Öffentlichkeit zu holen, ohne Rücksichten zu nehmen. In der Anklageschrift ist der Iran klar als verantwortlich benannt. Ich hatte das Gefühl, dass die Richter auch menschlich davon betroffen waren, dass mitten in Deutschland so ein politisches Verbrechen möglich ist. Man konnte ihnen die Empörung oft ansehen. Aber es gab auch das skandalöse Treffen zwischen dem iranischen Geheimdienstchef Falahian und dem Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung Schmidbauer vor 2 Jahren. Und es gab die unzureichenden Sicherheitsmaßnahmen für die iranischen Oppositionellen beim Treffen der Sozialistischen Internationalen, obwohl es genug Warnungen gab. Ich bin der festen Überzeugung, dass es auf Seiten der Berliner Behörden Versäumnisse gab. Da gebe ich mich mit den bisherigen Erklärungen des Innensenators nicht zufrieden. Es verbittert mich auch, dass die tatsächliche Beteiligung des iranischen Regimes, des Angeklagten Darabi und der anderen nur scheibchenweise herauskommt. Der Verfassungsschutz sagt nicht alles, was er über die Verstrickung der iranischen Regierung weiß.
Welchen Prozessausgang erwarten Sie?
Ich habe das Gefühl, dass auch dem Gericht nach 2,5 Jahren und 174 Sitzungen und der langen Beweisaufnahme klar ist, dass das iranische Regime hinter dem Anschlag steckt, zumal die Angeklagten kaum etwas zu ihrer Entlastung vorbringen konnten. Hier steht schließlich auch die Glaubwürdigkeit der deutschen Justiz auf dem Spiel. Und ich vermute nicht, dass das Gericht bereit ist, diplomatische Rücksichten zu nehmen. Nur, der Bundesregierung steht es natürlich frei, auch nach einer Verurteilung der Täter und der iranischen Regierung weiter seine Beziehungen zu Teheran zu pflegen. Ich fürchte, dass der dann bewiesene Mord an 4 Menschen in Berlin an diesem ganz guten Verhältnis nichts ändern wird.
Ja, und welche Auswirkungen hat dieser Mordanschlag auf die hier lebenden Iraner gehabt?
Auswirkungen waren groß. Viele haben sich aus Angst zurückgezogen, haben politische Aktivitäten eingestellt. Einige politische Persönlichkeiten und Parteien appellieren gar dafür, in den Iran zurückzugehen. Das ist sehr traurig. Aber für einen Teil der Opposition war dieses Attentat das Ende aller Illusionen. Mit diesem Regime darf es keinen Dialog geben, auch keinen kritischen. Es muss weltweit isoliert werden. Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung alle wirtschaftlichen und politischen Kontakte mit dem Iran abbricht.
Sehen Sie und Ihre Freunde dennoch Anzeichen für einen politischen Wandel im Iran?
Die Hoffnung bleibt bestehen. Die Demonstrationen der vergangenen Zeit gegen die wirtschaftlichen Bedingungen haben gezeigt, dass die Iraner an einem Punkt angekommen sind, an dem sie eine Veränderung der Verhältnisse ohne Furcht fordern. Die Menschen ertragen dieses Regime politisch, kulturell und wirtschaftlich nicht mehr. Die Opposition ist immer noch gespalten, aber es wächst die Einsicht, dass man nur gemeinsam gegen das Regime vorgehen kann, etwa im Nationalen Widerstandsrat, auch wenn man in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung ist.